Dennoch, wie wunderbar die erfolgreichen Monate waren. Was für einen Fortschritt unsere Nation machte. Hier waren Tombi und ich. Trotz unserer Differenzen waren wir beide stolz, die Besten in der mittleren Reifeklasse in Sacred Heart zu sein. Die intelligenteste Ansammlung junger Frauen seit der Gründung des Colleges. Da unsere Schule eine der besten war, waren wir auch die Besten unserer Nation. Wir waren der lebende Beweis für die Vorteile, die unser Land anhäufen würde, wenn wir nur alle gleich wären. Und so begannen Tombi und ich nahezu schüchtern, uns anzulächeln. Im Unterricht, in der Kapelle, im Swimmingpool nickten wir uns anerkennend zu für unsere Leistungen. Es war eine überaus heilsame Entwicklung. Man wunderte sich, wie vielleicht im Augenblick einer Konversion, wie wesentlich es war, einen glücklichen Kern zu haben. Hin und wieder gab es Ärger. Jedoch aufgrund von Ereignissen, die jenseits der Koniferen und außerhalb des College-Tors stattfanden. Worin auch immer die Versäumnisse des Konvents bestanden haben mochten, man konnte ihn nicht für alles, was passierte, verantwortlich machen. Insbesondere nicht für die Taten einer offensiven Regierung, die die Menschen als zerlegbare Teile betrachtete. Das größte Problem, das von der Regierung verursacht wurde, war die Fortsetzung meiner Ausbildung. Ntombi war nicht mit diesen neuen Schwierigkeiten konfrontiert. Nach ihrer Leistung in der 4. Klasse schaute sie oft furchtlos über die Berge hinaus nach Mosambik, wo die Leute Portugiesisch sprachen. Sie legte ihren Schwerpunkt auf Sprachen, um später Kommunikation zwischen Afrikanern zu ermöglichen, die einander nicht verstehen konnten, weil sie Französisch oder Englisch oder Spanisch oder Arabisch oder Portugiesisch sprachen. Um mich auf ein Studium der Pharmazie, Medizin oder des Ingenieurwesens vorzubereiten, entschied ich mich für naturwissenschaftliche Fächer im Abitur. Da wir intelligente junge Frauen waren, die schlauste 5. Klasse in der Geschichte des Konvents, hatte ein Dutzend von uns diesen Weg gewählt. Einen Chemielehrer, der aus Europa kommen sollte, beunruhigten Zeitungsberichte über abgeschossene Flugzeuge und wie Feuerwerksraketen explodierende Ölreserven so sehr, dass er seinen Vertrag nicht unterschrieb. Außerdem kündigten viele Lehrer aufgrund der unverminderten Mörserangriffe, des ständigen Rollens von Lastwagen voller grimmiger, schmutziger Soldaten durch die Stadt, eines Mangels an Benzin und der schlechten Qualität des Papiers. Die Mädchen in meiner Klasse, die naturwissenschaftliche Fächer belegt hatten, wurden jeden Tag mit dem Schulbus zum Unterricht in der Umtali Boys High School gefahren. Diese weiterführende Schule war eine Regierungsinstitution, gebaut auf Regierungsland, sodass meine Anwesenheit dort verboten war. Schwester Emmanuel wies mich an, ein Mädchen zu nennen, dessen Notizen ich nach dem Unterricht abschreiben sollte. Die stille Angela Reed war mit diesem unbefriedigenden Arrangement einverstanden. Während ich frustriert in der Bibliothek saß und versuchte, ohne Lehrer Lehrbücher zu verstehen und auf die Notizen meiner Mitschülerin wartete, fragte ich mich, war ich Rhodesierin, wenn ich nicht auf rhodesischen Stühlen sitzen, Formeln auf einer rhodesischen Schultafel lesen und mich auf rhodesische Pulte stützen durfte? Als ich Mühe hatte, logarithmische Gleichungen zu lösen, ging ich sogar so weit, einen Boykott des Schulbusses, ein Ende der freitäglichen Ausflüge durch Mubwumbi zur Stadthalle zu planen. Die Vorstellung eines derart auffälligen Schritts löste in mir allerdings solche Bedenken und solche Angst aus, dass ich meinen Beitrag zur Kriegsanstrengung fortsetzte. Ich fasste einen Entschluss, den ich für reif und fortschrittlich hielt, und wollte Angela stattdessen als Zeichen meiner Dankbarkeit etwas vom Strickabend mitbringen, sobald ich genügend Taschengeld dafür hatte. An diesen Abenden gab es noch immer eine Auswahl an Brownies, Maulbeerkuchen, Coke Sisters und Donuts. Aber der Kaffee war verdünnt mit Zichorie und die Organisatorinnen aus dem Ort entschuldigten sich für das Fehlen von Sahne. Grüne und weiße Poster erinnerten uns jedoch daran, dass die Wände Ohren hatten und ermunterten uns dazu, trotz unserer Entbehrungen freizügig Geld auszugeben, um die Jungs in der Pampa aufzuheitern. »Rhodesier sterben nicht«, stand auf einem langen Banner über dem Kuchentisch. Der Satz war nicht mit einem Ausrufezeichen versehen. Es war eine Tatsachenbehauptung. Da niemand mit mir sprach, hatte ich viel Zeit, die Aussage zu überprüfen, während ich Wolle um die Stricknadeln legte. Für mich war es eine machtvolle Proklamation, die zu meinem frisch aufgestockten UNO-Gefühl beitrug. Die großen grünen Worte bewiesen, dass es nicht der wahre Zweck des Kriegs war, das Volk zu dezimieren, wenn Rhodesier nicht starben. Der Zweck des Wärmens der Truppen bestand demnach nicht darin, ihre Extremitäten dazu zu befähigen, anderen Menschen akkurat und rasch den Tod zu bringen, sondern darin, die anderen lobenswerterweise daran zu hindern, unaussprechliche Akte an den Soldaten zu verüben. Ereignisse im Konvent trugen dazu bei, mein Gleichgewichtsgefühl wiederherzustellen. Schwester Emmanuel schickte eines Samstags, nachdem unsere Schränke inspiziert worden waren, die Aufforderung, beim Läuten der Glocke nicht von unserem Zimmer zur Lernstunde zu gehen, sondern in ihr Büro zu kommen. »Manche von euch«, sagte die Direktorin, als wir vor ihr standen, »werden sich noch an das letzte Mal erinnern, als ich mit euch über diese Angelegenheit gesprochen habe.« Wir waren natürlich höchst angespannt. Das war das Problem mit Weißen. Man wusste nie wirklich, was sie vorhatten. Wir standen also reglos da, bis die Schwester mit einer Erklärung fortfuhr. »Wir möchten afrikanischen Mädchen mehr Platz anbieten. Ich habe Miss Plato gebeten, jeder von euch, die in eine höhere Klasse als die zweite geht, in Kürze ein Zimmer im angemessenen Flur zuzuweisen. Ihr werdet übrigens auch die Bäder in diesen Fluren benutzen.« In was für einer Hochstimmung wir waren. Ja, in einer wunderbaren Hochstimmung, dank unserer emsigen Anstrengungen. Ich kann gar nicht sagen, wie begeistert wir von unserem Fortschritt waren, der in Kombination mit dem Fehlen von schwarzen Punkten neben unserem Namen auf der Anschlagtafel Schwester Emmanuels Gesinnungswandel herbeigeführt hatte, sodass wir jetzt belohnt wurden. Endlich würden Tombi und ich im Saint-Sophie-Flur wohnen, dem Flur der 5. Klasse, der seit der Zeit von Carolyn Nichols keine Raucherin mehr beherbergt hatte. Patience zog nach St. Joan, in den Flur der Abschlussschülerinnen, während Irene, Cynthia und Petronilla, die jetzt in die 2. Klasse ging, in St. Agatha untergebracht wurden, dem Flur der Mittelschülerinnen. Am nächsten Morgen stand ich früh auf, legte, obwohl ich protestantisch war, einen Schleier an und ging zum letzten Mal St. Ignatius entlang und die kurze Strecke zur Kapelle, um ein Dankgebet zu sprechen. Es folgte das 2. Trimester und damit das Ereignis, auf das ich hingearbeitet hatte. Die jährliche Preisverleihung. Aufgrund der Umstände meiner Ausbildung stand ich nicht auf der Ehrenliste, aber ein Tombi. Bei der Schulversammlung 2 Wochen vor dem Ende des Trimesters las die Schwester die Liste der Mädchen vor, die in die große Halle zum Üben gehen sollten. »Die jungen Damen, die gearbeitet haben, werden bald für ihren Einsatz und ihre Disziplin belohnt werden«, sagte die Schwester. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freute. »Pupuri«, gurrte eine Holztaube in den Jacarandas, und am liebsten wäre ich mit ihr in Freude ausgebrochen. Alle Mädchen sahen die Direktorin erwartungsvoll an. Sportlerinnen scharten nervös mit den Füßen. Sie waren neugierig, ob sie Abzeichen gewonnen hatten. Ntombi stieß mich von hinten an. Ich senkte beflissen den Kopf, damit niemand das Feuer des Triumphes sehen konnte, das in mir brannte. »Wie ihr wisst«, erklärte die Direktorin den Sachverhalt der großen, mit Blättern gemusterten Trophäen, die in der Vitrine im Foyer standen, »Michaela Hammond studiert jetzt an der Universität von Kapstadt. Wir rechnen damit, dass sie kommt, um die Abiturtrophäe in Empfang zu nehmen.« Als nächstes verkündete die Direktorin die Preise für einzelne Fächer, für die Mädchen in der 6. Klasse für ihre Leistungen in der 5. und 6. insgesamt. Schließlich sprach Schwester Emmanuel das an, worauf ich mit unkontrollierbarer Aufregung wartete. »Der Preis für die beste mittlere Reife«, sie ließ den Blick über uns schweifen, und ich meinte vor Glück platzen zu müssen. Ich wusste nicht, wie ich meinen Jubel noch länger beherrschen sollte. »Der Preis für die beste mittlere Reife wird dieses Jahr an eine sehr verdienstvolle und hart arbeitende junge Dame vergeben«, fuhr die Schwester fort. »Diese junge Dame ist zudem eine meisterliche Schwimmerin. Da dem Young Ladies College of the Sacred Heart daran gelegen ist, abgerundete Persönlichkeiten auszubilden, geht der Preis für die mittlere Reife an Tracy Stevenson.« Es rührte sich etwas ganz vorn, als Mädchen Tracy auf die Schulter klopften. Die Schwester rief zur Ordnung und las den Rest der Liste vor, darunter die 60 Schülerinnen auf der Ehrenliste. Ich blickte nicht mehr auf. Es war auch nicht nötig, da mein Name nicht genannt wurde. An diesem Tag las ich Angelas Notizen und verstand noch weniger als sonst. Klopf, klopf. Es war nach dem Lernen am Abend. Als Seniorinnen, die in einem eigenen Flur wohnten, gingen wir während der Freizeit nicht mehr hinunter in die Halle. Wir hatten stattdessen einen Gemeinschaftsraum. Aber an diesem Abend hatte ich entschieden, im Dunkeln auf meinem Bett zu liegen. Wieder klopfte es. Ich antwortete nicht und rührte mich nicht. Bewegung war eine Fantasie in dem Zustand, in dem ich mich befand. Keinesfalls würde ich mit jemandem sprechen. »Komm schon, mach auf! Du bist doch da, oder?« Es waren Tombi. Widerwillig stand ich auf und legte den Riegel zurück. Sie kam herein, schaltete jedoch das Licht nicht ein. Die Zimmer waren klein. Karierte Vorhänge hingen vor den kleinen vergitterten Fenstern. Das Gitter warf Schattenkreuze auf den Stoff. Ein Schreibtisch, ein gerader Stuhl und ein Waschbecken waren abgesehen von dem eisernen Bett in das Zimmer gestopft. »Ich will mich ein bisschen zu dir setzen«, sagte Ntombi Setu. Ich rutschte zur Seite, um ihr Platz zu machen. Sie setzte sich, ließ Abstand zwischen uns. Im schwachen Lichtschein, der vom Flur hereindrang, fingen wir beide an, Flusen von der Bettdecke zu zupfen. »Warum fragst du nicht?«, sagte sie schließlich. »Sogar falls, also falls etwas mit den Ergebnissen nicht gestimmt hat, solltest du es wissen. Oder falls etwas nicht gestimmt hat und sie es dir nicht gesagt haben.« Ich fühlte mich, als läge ich immer noch vor Schock aufgrund des ewig unverständlichen Verhaltens zu vieler Europäer, verstreut auf dem Versammlungsplatz. »Für dich ist es okay«, zischte ich, genoss die Verbitterung und ließ sie endlich heraus, spuckte sie damit an. »Du hast etwas gewonnen. Du stehst auf der Ehrenliste. Du wirst den Gang entlang gehen. Dir ist nichts genommen worden. Deswegen hast du nichts verloren.« Ihr Atemzug war kurz und ärgerlich. Mein Magen verhärtete sich halb vor Erwartung, halb vor Entsetzen, angesichts der Erinnerung an meine wütenden Gliedmaßen auf ihrem Fleisch, die schwarze Haut, die ich unter meinen Fingernägeln hervorgekratzt hatte. Ich konnte nicht weinen, obwohl es an der Zeit gewesen wäre. Ich konnte es nicht, weil es zu spät war. Ntombi, die vor Angst und Kummer geweint hatte, als wir ihr alle zusahen, Ntombi sagte leise, »Tambu, du musst aufhören. Jetzt. Du musst aufhören.« Halbherzig, zum einen verzweifelt auf der Suche nach Frieden, zum anderen kochend vor Wut, fuhr ich sie an. »Aufhören? Womit? Sprich nicht mit mir. Sprich nicht mit mir über das Stricken. Sie sind für ihre Hände und für ihre Füße. Hände und Füße von Menschen, hörst du? Hörst du mich, Ntombi? Willst du nicht wissen, was mit deiner mittleren Reife passiert ist?« kehrte meine Klassenkameradin zum Grund ihres Besuchs zurück. »Ich weiß, dass ich es würde wissen wollen. Wir können zusammen hingehen, wenn du willst.« »Ha!« schnaubte ich überaus angewidert. »Wer bist du? Bischof Musoreva? Ndabaningi Stole? Robert Mugabe, hä? Oder Herbert Chitepo?« »Lass es uns tun«, drängte Ntombi. »Du kannst das nicht einfach so hinnehmen. Komm schon. Morgen, hä? Tun wir's.« Ich konnte dieser jungen Frau, der nichts weggenommen worden war, was sie zuvor verdient hatte, die auf die Bühne gehen würde, weil sie es auf die Ehrenliste geschafft hatte, nicht erzählen, was für eine Angst ich hatte, dass ich es so verdient hatte, weil ich nicht genügend Seiten aus Romeo und Julia auswendig gelernt hatte. Mit den Ergebnissen musste etwas nicht stimmen. Sonst, darauf hatte mich mein Onkel hingewiesen, als Schwester Emmanuel damals ihre Bemerkung unter das Zeugnis geschrieben hatte, hätte es die Direktorin nicht getan. Schlimmer noch, geißelte ich mich weiter, ich hatte als Hochstaplerin 6 Monate lang gute Ergebnisse erzielt und das dazugehörige UNO genossen. Wie groß war meine Angst, dass ich tatsächlich nichts wert war? Solange ich es nicht wusste, konnte ich zumindest davon träumen, dass ich die rechtmäßige Besitzerin der silbernen Trophäe für die mittlere Reife wäre. Wenn ich sie in der Vitrine betrachtete, konnte ich mir meinen, statt Tracys Namen, darauf vorstellen. Ich wollte den Traum nicht verlieren. Ich drehte mich zur Wand und streckte mich. Ntombi sah mir zu. Sie insistierte nicht. Kurz darauf verstreute sie Flusen auf dem Boden und ging enttäuscht. 10. Kapitel. Es war schwer, Tracy anzusehen. Aber sie war sie selbst, wie immer. Sie errötete angesichts von Bougainvilleas übermäßiger Dreistigkeit im Gemeinschaftsraum der 5. und reichte im Speisesaal den Brokkoli und den Fisch in weißer Soße weiter, die ihrem Geschmack nicht entsprachen, so dass ich mir großzügige Portionen auf den Teller häufen konnte. Das Essen im Konvent hatte sich in der Zwischenzeit nicht verändert. Ntombi, die das Kakaopulver aufgegeben hatte, kurz nachdem sie mein grünes Soldatenstrickzeug aus dem Schrank gezogen hatte, biss die Zähne zusammen und holte tief Luft, als ich den Arm streckte, um die Schüsseln in Empfang zu nehmen. Mir war klar, dass es richtig war, diese Großzügigkeit zu akzeptieren, so wie ich auch annahm, was Baba Mukuru mir zukommen ließ. Liebenswürdig, mit einem Lächeln, das von Mal zu Mal natürlicher wurde, tat ich es. Zwischendurch wurde ich zweifellos missmutig. Dann zwang ich mich, alles zu bedenken, was zu meinen Gunsten geschah. Ich tröstete mich damit, dass mir glücklicherweise jegliches Gefühl der Entrüstung erspart blieb, das Tracys Nähe im Klassenzimmer hervorrufen könnte. Da auch Tracy naturwissenschaftliche Fächer belegt hatte und für den Unterricht in die Umtali Boys High School musste. Am Tag der Preisverleihung war die Halle mit ehrfurchtgebietendem Dekor geschmückt, das überall herunterhing oder sich spannte in einem triumphierenden Burgunderrot und Gold. Vasen mit tiefroten Dahlien und mit goldbesprühten Rosen leuchteten auf schimmernd vergoldeten Blumenständern. Die schweren Baumwollvorhänge der Bühne waren gegen samtene, von so tiefer Farbe ausgetauscht worden, dass sie aussahen wie ein Teich endlosen verlockenden Wassers. Luftschlangen flatterten an den Gymnastikseilen. Die Gärtner waren in der letzten Woche auf Leitern gestiegen und hatten die Fensterbretter und Jalousien abgestaubt und Fähnchen aufgehängt. Eine halbe Stunde vor Beginn der Zeremonie strömten Eltern durch die seitlichen Türen herein. Von den rückwärtigen Türen aus gelangte man nach einem kurzen Weg an den Klassenzimmern vorbei in den Hof. Auf dem Versammlungsplatz wurde ein üppiger Empfang vorbereitet, mit kleinen Tieren auf Spießen und Essen aus Übersee, dessen Tombi und ich nur während der Preisverleihung zu Gesicht bekamen. Der gesamte Bereich war abgesperrt. In der Halle war die Stimmung so aufgeregt, dass die Leute nicht ermahnt werden mussten, still zu sein. Stolze Eltern saßen da und hielten den Atem an. Mütter wiesen sich gegenseitig flüsternd auf ein schönes Blumenarrangement nach dem anderen hin. Väter verschränkten die Arme und taten so, als wäre es eine Veranstaltung für Frauen, lächelten jedoch selbstgefällig. Leute, deren Töchter nicht so gut abgeschnitten hatten, wurden von der erwartungsvollen Atmosphäre ergriffen, die von der wunderbaren Dekoration ausging. Die Preisgewinnerinnen saßen ganz vorn. Die Erstklässlerinnen waren direkt vor Schwester Emmanuels Augen platziert worden. Ernste Fünftklässlerinnen, die Kupferplaketten erhalten würden, saßen ein Stück weiter hinten. Auf dem ersten Stuhl in dieser Abteilung saß Tracy. Die letzten Mädchen, die sich hervorgetan hatten, die Mädchen aus der 6. Klasse, waren die Ältesten und sackten bereits auf ihren Stühlen zusammen, traurig und wehmütig, denn es war ihre letzte Preisverleihung. Und wer konnte schon wissen, wie sie sich draußen in der großen Welt schlagen würden? Mädchen, die nicht ausgezeichnet wurden, drängten sich hinter den Gewinnerinnen der 6. Klasse, weit weg von den Vorgängen. Mittelmäßigkeit gut versteckt in einer unauffälligen Abteilung. Hier hinter dem Bereich der 6-Klässlerinnen versank ich auf meinem Stuhl. Hinter den Schülerinnen befand sich der Lehrkörper. Miss Plato, ebenfalls in weiß gekleidet, hatte sich für den Anlass kleine, kreuzförmige, silberne Ohrringe in die Ohrläppchen gesteckt. Der Gitarrenclub hatte auf einer Seite der Bühne Stellung bezogen. Drrrm! Schwester Catherine schlug in die Saiten ihres Instruments und erfüllte die Halle mit einladender Musik. Die Nonne tippte heftig mit ihrem Fuß und blickte rasch von einer Seite der mit dem Kopf nickenden und mit den Fingern schnalzenden Gruppe Schülerinnen zur anderen. »This land is your land, this land is my land«, sang der Gitarrenclub. Rücken richteten sich auf, Gesichter strahlten. Die Augen funkelten oder starrten durch die Mauern in die Ferne. Die Rücken waren vorsätzlich den mosambikanischen Bergen zugewandt. Hier und da verzogen sich im Publikum die Lippen zu einem kleinen, halb unglücklichen, halb entschlossenen Lächeln. Aber wir, die Mädchen, oh wir, jung und glücklich jubilierten wir brüllend zum Refrain: This world was made for you and me. As I was walking that ribbon of highway, sang Bougainvillea laut. Unsere Mitschülerin hatte die Stimme einer Opernsängerin, wenn sie sich die Mühe machte. I saw above me an endless skyway, and down below me. Es war ihr unmöglich, nicht leicht zynisch und gelangweilt reinzublicken. A golden valley. This land was made for you and me. Mittlerweile sangen auch die Eltern mit, und die Töne tobten zur Decke hinauf. Als dieses Lied zu Ende war, trat Bougainvillea vor. Die gesamte Schule stand auf. Stille senkte sich herab, als Bougainvillea tief und tiefer Luft holte und ihre Brust anschwoll, bis man fürchtete, sie würde explodieren. Doch die Melodie, die aus ihr herausströmte, war anmutig und kontrolliert. Weiter hinten in der letzten Reihe wurde in Taschen gekramt, gefolgt vom Entfalten von Taschentüchern, Schniefen. Auch die Augen von Paula, der diesjährigen Schulsprecherin, röteten sich. Denn hier, ganz hinten, weinte ein Dutzend mittelmäßiger Sechstklässlerinnen. Neben Kroskopis sanften Hügeln, unter dem klaren rhodesischen Himmel, erklärte Bougainvillea, den Blick jetzt nach innen gewandt, als wäre in den von ihr gesungenen Tönen eine Wahrheit verborgen, sah ich zum ersten Mal Sacred Heart in vornehmer Schönheit. Sacred Heart, Sacred Heart, stimmten wir alle mit ein. Unsere Stimmen bebten und hallten wieder randvoll mit allem, was uns in den Jahren im Konvent eingebläut wurde. Wir schenken dir unser Herz und geloben dir Treue und zu deinen Lehren zu stehen. Wa-ha-ha! Das Publikum brach in spontanen Applaus aus und die Decke schien zu antworten, als wäre die Halle ein gigantischer Lautsprecher, der die Botschaft unserer Hymne über die Stadt und das Land hinausschickte. Wir waren so von Ehrfurcht ergriffen, dass wir vergaßen, uns zu setzen. Wir taten es erst, als Schwester Catherine wieder in die Saiten griff und der Gitarrenclub einen der von den Nonnen bevorzugten melodischen Popsongs anstimmte. Während der letzten Strophe des Lieds stieg Schwester Emmanuel auf die Bühne. Sie hielt den Kopf hoheitsvoll, den Rücken gerade. Man konnte nicht anders, als sie zu bewundern. Gebieterisch, doch elegant, in ihrem maßgeschneiderten dunkelblauen Kostüm, ihr Haar hochglänzend, verströmte jede ihrer Poren Macht und Erfolg. Ah, als ich zusah, wie sich die Direktorin hinter das Rednerpult stellte, dachte ich unwillkürlich, dass ich mich auch in eine so respekteinflößende und mächtige Frau verwandeln konnte, wenn ich wie bisher weitermachte, wenn ich den Kopf gesenkt hielt und einfach weitermachte. Ich, Tambuzai Sigauke aus dem Dorf, würde so bezwingend werden wie Schwester Emmanuel. Es war ein so wunderbarer Gedanke, dass ich wieder einmal beschloss, ausschließlich zu tun, was ich tun sollte.